Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Ja, die Apothekenreform kommt und die Apotheker dürfen demnächst im Revier der Hausärztinnen und Hausärzte wildern. So könnte man so manche Äußerungen aus der Ärzteschaft verstehen, die vor und nach dem Beschluss des Parlaments zur Apothekenreform über den Äther gingen. Heute wollen wir mal versuchen, die politische Aufregung hinter uns zu lassen und ganz nüchtern zu überlegen, welche Konsequenzen diese neuen Regelungen haben, was Hausärztinnen und Hausärzte tun können in dieser neuen Situation und auch, was sie zu befürchten haben oder auch nicht. Und darüber spreche ich heute mit Dr. Christian Schulze, Hausarzt im ländlichen Rheinland-Pfalz, irgendwo an den Ausläufern des Hunsrücks, nicht weit von Bad Kreuznach, genauer gesagt in Winterburg. Hallo, Herr Dr. Schulze.
Hallo, Herr Gerloff.
Herr Dr. Schulze, wie ist denn Ihr Verhältnis zur Apothekerin oder zum Apotheker vor Ort? Gibt es dort in Winterburg überhaupt eine Apotheke? Ist ja nun wirklich eine kleine Gemeinde.
Es gibt mehrere Apotheken, jeweils schätzungsweise 8 bis 10 Kilometer entfernt. Das Verhältnis zu den Apotheken ist aber sehr gut, weil wir halt schon sehr innig, sag ich mal, zusammenarbeiten und auch versuchen, im Rahmen der Digitalisierung möglichst geräuscharm und gut für den Patienten zusammenzuarbeiten. Und ich bin auch sehr froh und dankbar, dass sich der Apotheker vor allen Dingen von unserem Haupteinzugsgebiet dann sehr viel Mühe macht, Tabletten so zu bevorraten, dass sie quasi immer verfügbar sind. Das Gleiche gibt es auch in Bezug auf die Impfstoffe, die ja regelmäßig nicht verfügbar sind, dass ich mir darüber quasi über die Verfügbarkeit bei meinen Patienten keine Gedanken machen muss. Da bin ich ganz dankbar für.
Impft er denn auch selber?
Nee, das hat er bisher noch nicht gemacht. Und im Austausch, jetzt vorab zu dem Gespräch, habe ich auch nochmal nachgefragt, dass also die Kapazitäten auch dafür letzten Endes bei begrenztem Personal auch zumindest mal hier örtlich nicht unbedingt so hoch sind, dass man da noch wahnwitzig viele Leute impfen könnte. Mhm. Bisher hat das auch noch nicht stattgefunden.
Okay. Ja, nun schlagen die Wellen aktuell gerade hoch im politischen Berlin, wie ich eben schon gesagt habe. Bei den Ärzteverbänden vor allen Dingen, weil eben Apothekern in der Primärversorgung neue Rechte zugesprochen werden. Zum Beispiel die venöse Blutabnahme, erweiterte Möglichkeiten beim Medikationsmanagement, Impfungen mit Totimpfstoffen und auch Labortests vor Ort in der Apotheke. Ist das zu Recht, diese Aufregung, oder ist das ein Sturm im Wasserglas?
Naja, ich sag mal so, man muss sich halt schon wundern, wenn man selbst Medizin studiert hat und bekommt dann relativ klar mitgeteilt, wie eine Diagnostik beim Patienten abläuft und dann auch, was ja Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis ist, dass ich zu 80% meine Diagnose stelle anhand der Anamnese, 15% aus der klinischen Untersuchung und die jetzt hier diskutierten technischen Untersuchungen, zu denen auch die Laborwerte zählen, machen eigentlich nur 5% aus hinten raus. Und da ist wieder so die typische Verschiebung in der Wahrnehmung und in der Wertschätzung von Methoden, die meines Erachtens maximal überbewertet werden, so wie bildgebende Diagnostik wie MRT, wo das Gleiche ungefähr ist bei der Bevölkerung, wo dann gesagt wird, ja, am besten tägliches Ganzkörper-MRT, um nichts auszuschließen. Ja, aber so funktioniert Medizin eigentlich nicht. Deswegen sind diese Vorschläge immer so ein bisschen grundsätzlich aus meiner Sicht am Thema vorbei.
Also Sie meinen, dass es eigentlich ein Schritt in die falsche Richtung ist, kann man das so sagen?
Ich weiß ja nicht, wenn ich keine Anamnese habe und keine richtige klinische Untersuchung kann und habe dann den technischen Wert, wie will ich ihn einordnen? Ja, das heißt, ich muss ja immer in dem Gesamtzusammenhang schauen, wie waren die Vorwerte des Patienten. Das ist ja gerade das große Gut auch beim langjährigen, jahrzehntelangen Hausarzt. Der hat quasi alle Vorbefunde vorliegen, der kennt die ganzen Werte, wie sie sonst waren. Und der weiß auch über manche Werte, die halt zwar so und so sind, die sind aber fachärztlich, fachonkologisch oder was der Kuckuck wie abgeklärt. Und das ist eine Eigenart bei dem Patienten, dass der Wert nun so ist, wie er ist. Und man muss da jetzt nicht nochmal quasi das Ganze von vorne aufrollen. Ja, das ist halt das, wo ich das aus dem Zusammenhang heraus schwierig sehe. Ja, des Weiteren finde ich es schwierig. Das ist so ähnlich wie bei den digitalen Gesundheitsanwendungen. Da werden irgendwelche Leistungen erbracht in irgendeinem luftleeren Raum, nenne ich es jetzt einfach mal so, wo wir als Ärzte für 7,50 Euro ein Rezept ausstellen sollen. Dann wird da 3 Monate irgendwas gemacht oder auch nicht, keine Ahnung. Und man bekommt noch nicht mal einen Abschlussbericht. Ja, das heißt, eigentlich ist das System ja nach § 73 so ausgelegt, ich überweise an einen Facharzt, der macht gewisse fachärztliche Untersuchungen, weil ich an der Stelle nicht mehr weiter kann, also die Dickdarmspiegelung zum Beispiel oder sonst irgendwas, und berichtet mir dann darüber, was er gefunden hat. Und dann kann ich wieder weiter gucken und kann sagen, okay, da ist jetzt immer noch nichts bei rausgekommen, ist es eventuell was Orthopädisches oder so, warum es da irgendwie Schmerzen gibt im unteren Bauch oder so, strahlt vom Rücken vielleicht aus oder wie auch immer, nur als Beispiel. Ja. Und das findet ja da quasi gar nicht statt. Und hier ist dann auch wieder die nächste Frage für mich, werden diese erhobenen Befunde dann auch irgendwo in der elektronischen Patientenakte, die ja die meisten Leute nicht aktiviert haben oder viele zumindest, gespeichert, oder wie kommen die hierher? Wer beantwortet die Fragen, die sich aus der im luftleeren Raum getroffenen Diagnose oder Diagnostik betreffen, abarbeiten? Also ich weiß es nicht, wie es praktisch laufen soll.
Gut, wenn Sie ein gutes Verhältnis zum Apotheker haben, dann könnte man sich da vielleicht verständigen. Entweder, dass er eben sagt, ich mache das in die Patientenakte rein, wenn er es denn darf oder kann. Oder dass er sie eben anderweitig informiert. Aber sind die Apotheker denn überhaupt in der Lage, in der Praxis diese neuen Leistungen auch anzubieten? Also eben, Sie haben es ja erzählt, obwohl es die Möglichkeiten gibt zur Impfung, Ihr Apotheker in der oder Ihre Apotheker in der Umgebung, die sind da noch zurückhaltend. Wie sehen Sie das jetzt mit den neuen Möglichkeiten?
Ich kann es Ihnen ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau sagen. Und letzten Endes habe ich jetzt zumindest mal keine Angst darum, dass ich jetzt plötzlich arbeitslos werde, weil immer noch genug zu tun ist. Aber nochmal, es ist halt, wenn man sich jetzt mal gerade überlegt, dass unsere Fallzahlen entsprechend gekürzt werden sollen, die nächste Zeit um 10%, ja, wo dann quasi ich dann letzten Endes 10% meiner Patienten gar kein Geld mehr dafür bekomme, wenn ich sie behandeln soll. Bei den Radiologen sind das teilweise 25 oder Nuklearmediziner auch über 25%, die nicht mehr vergütet werden. Nur dass die Radiologen und die Nuklearmediziner dann quasi 200 und 250 Patienten pro Arzt und Quartal mehr oder weniger dann kostenlos behandeln sollen, damit sie ihre Mindestzeit von 25 Stunden wieder dargestellt haben. Das ist ja irgendwo schon so ein bisschen grotesk, ja. Und das Problem aus nicht vorhandenen Terminen, die es dann dort geben wird, zulasten der gesetzlichen Krankenkasse in Zukunft, ja, das landet ja auch wieder bei uns Ärzten. Ja, wir können uns ja dann trotzdem wieder das gerechte Beschwerde, ausufernde Beschwerde, Vortrag der Patienten hier anhören, die dann sich darüber beklagen, dass sie nirgendwo mehr unterkommen. Und das Ganze in Summe, also in Zusammenfassung, auf der einen Seite Beschneidung der ärztlichen Termine auf allen Ebenen, insbesondere fachärztlich, diagnostische Radiologie und Nuklearmedizin, aber auch Orthopädie. Mhm. Und auf der anderen Seite dann diese etwas chaotisch wirkende Diagnostik, in dem 5% der Diagnose in der Wahl für Medizin zu machen in der Apotheke. Das ist so wie diese Gesundheitskiosk-Diskussion, die wir vor ein paar Jahren hatten. Ja, ich weiß gar nicht, was daraus letztlich geworden ist. Aber das sind alles so Idee-fix, Ad-hoc-Entscheidungen. Ich weiß gar nicht, auf welcher Grundlage sie gemacht worden sind, wo aber das Ganze nicht wirklich fertig gedacht wurde. Und die Grundlagen für eine gute Medizin letztlich, wie ich sie anfangs geschildert habe, ja überhaupt nicht beachtet werden oder irgendeine Würdigung finden. Und das finde ich halt sehr traurig.
Also das ist dann eher die grundsätzliche Beurteilung, aber in Ihrem Sprengel gibt es da ja nicht so große Bestrebungen der Apotheker, in die Richtung dann auch zu gehen. Liegt das vielleicht auch daran, weil Sie Angst haben, die Apotheker, dass das gute Verhältnis, was da besteht, vielleicht gestört werden könnte?
Ich glaube nicht, dass da primär der Angst im Hintergrund ist. Der ist ja, wie gesagt, mit den Lieferengpässen und dem ganzen anderen Kram relativ viel beschäftigt, was ja auch nichts mit Pharmazie im Sinne des ursprünglichen Studieninhalts wahrscheinlich zu tun hat. Mhm. Aber ich glaube auch, dass es halt auch ein Unterschied ist, je nachdem, was für eine Praxis man betrachtet. Ja, also unsere Praxis hat ja montags bis Samstag geöffnet. 300 Tage im Jahr sind das in der Regel. Und außerdem Samstag an Ostern und an Weihnachten letztes Jahr haben wir, wie gesagt, jeden Samstag aufgehabt. Das heißt, der Patient hat auch an diesen Tagen in der Regel immer eine Möglichkeit, sich umgehend wegen irgendwelcher notfallmäßiger Dinge vorzustellen. Und wir behandeln auch, wenn wir hier zu zweit sind, in der Regel jeden Tag 30 bis 40 Patienten, die wir sofort quasi reinnehmen. Das heißt, ich weiß jetzt im Moment gar nicht, was wir noch tun sollen, um unsere Patienten bestmöglichst umfangreich zu behandeln. Und aufgrund welcher Situation hier in dieser Praxis es überhaupt eine Notwendigkeit geben sollte, bei unseren Patienten irgendeinen Laborwert in einer Apotheke machen zu müssen. Die kriegen sie montags bis freitags auch bei uns in der Praxis. Ja. Und ich habe selbst heute wieder das typische Beispiel, eine fulminante Lungenembolie. Da muss der Patient bei uns dann 10 Euro für so einen Schnelltest Delimer ja immer noch selbst bezahlen, was eine völlige Idiotie ist in meinen Augen. Das sollte endlich mal so sein, dass die gesetzliche Krankenkasse das bezahlt. Den Troponin-T-Test bezahlt sie ja auch, weil da kann ich ja relativ sicher diagnostizieren, ob jemand etwas hat oder ob er das nicht hat. Thrombose, Lungenembolie und so weiter. Aber das ist, und die Schnelltests, die in der Apotheke dann gemacht werden, auch mit der entsprechenden Trockenchemie, die sind ja auch schon relativ teuer, ja, weil die Laborwerte, die wir ins Labor schicken, die kosten irgendwie was, irgendwelche Centbeträge im zweistelligen Bereich meistens. Außer jetzt Speziallabor für Schilddrüse oder so, wo das dann mal ein paar Euro kostet pro Wert. Aber ich frage mich, warum für das eine Geld da ist und ausgegeben wird, ohne Konzept und ohne Struktur und auf der anderen Seite substanzielle Versorgung in Form von den Terminen, die ich vorhin angesprochen habe, gestrichen werden. Hm. Da hänge ich immer noch so ein bisschen fest, wenn ich es mir global betrachte, das ganze System und die Dinge, die jetzt zeitgleich beschlossen werden.
Ja, die substanzielle Versorgung, die ist im Moment etwas in der Defensive. Das kann man wohl nicht anders sagen. Wie sieht's denn aus mit der pharmazeutischen Dienstleistungen sonst in der Apotheke? Also diese Medikationsberatung, die kriegen die ja auch extra vergütet. Haben die da Fortbildungen gemacht entsprechend, die Apotheker, und unterstützen sie dabei so ein bisschen, dass sie vielleicht bei der Aufklärung der Patienten ein bisschen entlastet werden? Oder ist das auch noch nicht so weit gediehen?
Nee, das ist eigentlich ganz gut gedient. Das ist teilweise auch ganz interessant, sage ich jetzt mal so, wenn die Patienten jetzt noch irgendwelche freiverkäuflichen Medikamente holen, dass dann auf diese Dinge hingewiesen wird, dann auch der Patient, und der Patient mit diesem Hinweis aus der Apotheke dann hier vorbeikommt, weil ich ja leider Gottes auch nicht immer genau weiß, was er sich so als Selbstmedikation sonst noch so alles gönnt, in Anführungsstrichen, ja. Mhm. Also wir haben ja klassisches Beispiel, Johanniskraut, frei verkäuflich, Zytochrom P450, Indikator ist das, also Inducer, wo ich dann gewisse Medikamente wie Methotrexat ihre Wirkung verlieren würden, wenn man sie einnimmt. Und da ist es schon ganz gut, dass die Beratung eben da ist. Ja. Mhm. Oder bei jetzt Omega-3-Fettsäuren und Herzrhythmusstörungen, also Tachyarrhythmie, die dann ausgelöst werden kann, macht ja schon irgendwo Sinn, ja. Wenn das dann jemand, der das sieht, der Patient macht das ja meistens in Eigenregie, weil er sich in sozialen Medien angepriesen von irgendwelchen Experten dann einfach mal kauft und ausprobiert. Und habe ich jetzt auch gerade eine Patientin Anfang 50, die hat regelmäßig immer wieder dieses Vorhofflimmern und soll eigentlich eine elektrophysiologische Untersuchung haben. Jetzt sind wir nach Jahren des Hin- und Her-Eierns mit Flecainid-Gabe und vor und zurück und hoch und runter dazu gekommen, dass sie jetzt tatsächlich Omega-3-Fettsäuren die ganze Zeit schon nimmt. Und ich habe sie dann mal auf den roten Handbrief hingewiesen. Das wusste sie ja gar nicht. Ja, und das hätte der XY, der sie da beraten hat, ich weiß gar nicht, wer es jetzt war, auf jeden Fall irgendein Nichtsarzt, der hat halt auch nicht dazu gesagt, dass es da einen roten Handbrief gibt. Und das ist ja meines Erachtens das einzige Nahrungsergänzungsmittel, das sogar einen roten Handbrief hat. Ja, aber Omega-3-Fettsäure meint ja jeder, er müsste es haben und nehmen und es wäre für alle gut. Ja, aber die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland hat halt Bluthochdruck und für die ist es halt unter Umständen nicht gut. Ja. Weil es ja ein Risikofaktor für eine Tachyarrhythmie absoluter sein kann, wenn das Herz dann ausgeleiert ist irgendwann.
Ja. Und also da läuft das ganz gut mit den Apotheken vor Ort?
Da läuft das ganz gut. Da läuft auch mit den Online-Apotheken eigentlich ganz gut, weil die ja dann auch das automatisiert mit KI-Unterstützung und so weiter ich bin ja froh um jeden Hinweis, ja, weil wenn Sie heute was verordnen, da kommen Sie sich ja vor wie das kleinste Rädchen am Wagen und die Verantwortung, die man hat, die wird einem ja dann direkt wieder gespiegelt. Da ist dann so ein kleiner roter Punkt oben auf dem Bildschirm. Und wenn Sie das aufklicken, dann kommt eine tabellarische Seite mit 20 Punkten, wo jeweils 4-5 Zeilen Text drunterstehen. Unten drunter sind dann nochmal die Literaturangaben der letzten 20 Jahre. Irgendwie sowas zwischen 15 und 25 Literaturangaben von den Originalarbeiten, die dazu dann herausgezogen worden sind. Also in dem Falle dann 250 Seiten, so Pi mal Daumen. Ja. So. Und wenn das dann rot ist, gibt es da ja scheinbar ein Problem. Da müssen Sie jetzt mit jeder Verordnung quasi genau schauen, dass Sie klar dokumentiert das sehen bei der Verordnung. Wir müssen es trotzdem noch verordnen in irgendeiner Form, weil der Patient es ja dann trotzdem braucht und Sie übernehmen die ganze Zeit die Verantwortung.
Und Sie müssen dann aufklären, nicht?
Das ist irrsinnig, ja. Das ist bei jeder Verordnung. Am 1. April 2009, da kann ich mich noch dran erinnern, da gab es einen riesengroßen Stapel, ungefähr 10 cm Papier zur Arzneimittelneuordnung. In diesem Stapel ein einziges DIN A4 Blatt. Da waren dann 30 Wirkstoffe aufgeführt mit einem jeweiligen Link zum GBA, wo man sich dann im Internet jeweils zu diesen 32 Wirkstoffen nochmal 30 Seiten pro Wirkstoff an Literatur reinziehen konnte, wann man das wie dokumentiert und abgewogen verordnen darf. 900 Seiten. Das müssen Sie sich mal reinziehen. Aber heute habe ich wenn ich ein Rezept ausstelle mit drei Wirkstoffen, wo das gelbe, das orangene oder das rote Kästchen oben ist, habe ich 7x50 Seiten pro Rezept. Ich habe das quasi 100 Mal am Tag. Und da hatte ich es einmal im Leben. Ja, verstehen Sie? Es ist, da bin ich froh und dankbar, wenn die Apotheke dann auch tatsächlich mal das eine oder andere bemerkt, was mir unter Umständen entgeht, weil es in meiner Medikamentenanamnese, weil der Patient es mir nicht mitgeteilt hat, verloren gegangen ist.
Okay.
Es ist hochkomplex.
Das heißt also, im Prinzip sind Sie dankbar, wenn die Zusammenarbeit läuft, die ja durch das Gesetz eigentlich verbessert werden soll. Aber Sie sind nicht einverstanden mit dem, dass da der Apotheker oder die Apothekerin so durch die Hintertür dann so zum Primärversorger Leid gemacht wird. Das ist nicht richtig aus Ihrer Sicht.
Es ist halt die Frage, welche Qualität ich dann erwarte, wenn ich sowas beschließe und mache und welche Qualität auch der Patient erwarten kann, darf und soll. Das ist ja die Frage, weil wie Medizin funktioniert, ist ja bekannt, habe ich ja gesagt. Und die Frage ist halt, macht das Sinn? Ja. Das ist genauso wie die Frage, wo der Patient sich vorstellen muss, heute sind es 38 Grad, bestelle ich mein Insulin in der Online-Apotheke, ohne Kühlkette, ohne Tracker, ohne Kontrolle, bei 38 Grad Außentemperatur, in der Hoffnung, dass von dem Insulin oder dem Heparin, wenn es in der Auslieferungsauto 50 Grad ist im Moment, dann noch irgendwas übrig ist an Wirkstoff, der wirkt. Ja. Das muss man alles selbst wissen. Ja. Aber der Gesetzgeber erlaubt es ja eigentümlicherweise und die Erkenntnis aus dem, sag ich mal so, Lieferservice, von welchem Paketdienst auch immer, kennt ja jeder, der hier den Podcast auch zuhört, ist zunehmend unzuverlässiger.
Oh ja.
Ja.
Ja, das ist so.
Und wenn man sich dann überlegt, dass ich da mein lebensnotwendiges Insulin oder Heparin so verschicken lasse, na, herzlichen Glückwunsch. Da weiß ich nicht, ob das anzustreben ist oder es ist halt dann tatsächlich die Frage, warum der Gesetzgeber dem das nicht auffällt, dass das unter Umständen ein Problem werden könnte. Wahrscheinlich benutzt er keinen Paketdienst, ich weiß es nicht.
Aber Sie können natürlich Ihre Patienten darauf hinweisen, dass es vielleicht kritisch sein könnte, dann über die Online-Apotheke zu gehen, wenn das eben so hitzevulnerable Medikamente sind, oder?
Ja, wir versuchen die zu informieren, aber wir sind halt so eine Gesellschaft, Geiz ist geil und da wird halt geschaut, ne? Manchen ist das schon eingängig, anderen ist es mehr oder weniger egal, die sind da nicht sensibel für. Das ist unterschiedlich von Patient zu Patient.
Okay. Wir haben noch ein weiteres Thema, und zwar die Telemedizin, die assistierte Telemedizin in der Apotheke. Ab Juli soll es ja nun möglich sein, dass in den Räumen der Apotheke Videosprechstunden zwischen Ärzten und Patienten angebahnt und aber auch dann durchgeführt werden. Haben sich schon Apotheken in Ihrer Umgebung dazu bereit erklärt, assistierte Telemedizin anzubieten?
Da habe ich noch nichts von gehört. Mhm. Welche Ärzte sollen das dann sein?
Ja, wahrscheinlich schon. Ja, gedacht ist ja an dieses Landsetting, dass die alten Patienten vielleicht nicht selbst in der Lage sind, eine Videosprechstunde aufzubauen, aber der Apotheker schon. Und dass die dann dahin gehen und die Apotheke bekommt dann Vermittlungshonorar sozusagen. Und ja, dann ist die Frage, ist das im Alltag überhaupt rein?
Mein Stammpatient macht dann quasi mit mir eine Videosprechstunde aus der Apotheke.
Genau. Und die Frage ist, ist das nötig und ist es überhaupt reibungslos möglich, dreiseitig Termine, da muss ja der Apotheker, der Arzt und der Patient zusammenkommen und dann einen Termin vereinbaren. Denn spontan, wenn der Patient oder die Patientin in der Apotheke steht, lässt sich ja nicht einfach eine Videosprechstunde aufsetzen mit Ihnen, weil Sie haben ja auch sonst was zu tun.
Ja, natürlich. Wir haben jetzt auch gerade im Moment aufgrund dieser ganzen tollen Feiertage ein Riesendefizit. Uns fehlen ja hunderte, wenn nicht sogar über 1000 reguläre Termine aus 6 Wochen. Das heißt, wir eiern hier massiv dem Andrang hinterher und haben jetzt eine wahre Wartezeit für freie reguläre Termine von 2 bis 3 Wochen. Und ad hoc jetzt sofort eine Videosprechstunde nach XYZ zu machen, ist definitiv nicht darstellbar. Es wird zwar immer so gesagt, ja, der Hausarzt, aber wir müssen ja schon so viel kompensieren hier in dem System, was überhaupt nicht mehr funktioniert. Wir sind ja auch telefonisch durchgehend erreichbar, glaube ich, als einzige Praxis manchmal gefühlt im ganzen Umkreis. Bei einem Rest geht nur noch die KI dran und irgendwelche Automaten, Roboter und selbst für mich als Arzt teilweise sehr nervig, wenn ich dann Patient mit einer schweren Augenerkrankung, der jetzt einen Notfalltermin bekommt, kann ich hier vor Ort beispielsweise, habe ich keine spezielle geheime Arztnummer, wo ich den dann mal schnell beim Augenarzt vorstellen könnte, bevor der jetzt erblindet, weil das Auge kaputt ist, weil ich da irgendwas vielleicht übersehen habe. Habe ich den ja dann einmal schon mal einen Patienten mehr erlaubt, in die Uniklinik Mainz zu schicken. Ja, der kam natürlich direkt wieder zurück. Mit der Überweisung vom Hausarzt wird er hier nicht behandelt, ja. Dann ist er dann quasi in die Augenarztpraxis nochmal hingefahren worden und ist dann einen Tag später mit der Überweisung vom Augenarzt dann in der Uniklinik trotzdem behandelt worden. Das sind halt Absurditäten im System. Es ist, da wird zu einem, wie gesagt, als Patient Angst und Bange und als Arzt, wenn man selbst krank wird, auch. Jetzt schlimm. Also es ist nicht schön. Sind keine guten Erlebnisse.
Nee, das glaube ich. Gerade weil eben dann die Kommunikation oder die Übergabe eines Patienten in die nächste Versorgungsebene nicht funktioniert, dann will man eine überspringen und dann lehnt die ab. Das ist natürlich wirklich eine Absurdität im System, obwohl sie eben da am Ende doch zuständig ist. Aber bis jetzt haben Sie da, also ja, man müsste ja dann wirklich dann Termine mit allen dreien vereinbaren. Das heißt, das wäre wahrscheinlich schwierig, oder?
Also das ging halt auch nur, wenn man das dann irgendwie eintütet. Ja. Also bei uns sind die Videosprechstunden in der Regel nach der Telefonsprechstunde in der Mittagspause. Weil ich ansonsten halt aufgrund der Verspätung im laufenden Betrieb ist das auch für das Gegenüber ja auch schlecht, ja, weil wenn man sagt, man hat jetzt von Zeitpunkt X 10 Minuten reserviert für einen Videotermin, dann muss der halt nach 10 Minuten rum sein, weil dann ist eventuell der nächste reserviert oder die nächste Aufgabe liegt an oder ein Hausbesuch oder ein Telefonat oder eine To-Do-Liste. Ja, das heißt, ich sitze ja nicht nur rum ein Däumchen am Drehen. Ja. Ich habe teilweise, je nachdem wie das hier läuft, 180 Kontakte am Tag mit meinen Patienten, die Rezept, Zurückfrage, Telefonat, Untersuchung, akute Herzinfarkt und weiß der Kuckuck was, stationäre Einweisungen, Notarzt kommt oder Hubschrauber oder was auch immer. Das ist ja das normale Treiben. Ja. Und da dann noch irgendwelche Dinge reinzufropfen, ist halt schwierig. Ja. Wir versuchen ja schon, da zu sein und den Patienten maximal zu begleiten und rund um die Uhr Erreichbarkeit dann mit einer Online-Rezeption, wo sie dann auch alles schriftlich machen können, die tagsüber keine Zeit haben. wir bieten ja schon das Maximum dessen, was geht, an. Mhm. Macht vielleicht jede Praxis auch ein bisschen anders. Ja, wir haben uns auch bewusst dafür entschieden, jetzt nochmal Personal einzustellen, anstatt die KI für einen Telefonautomaten einzurichten, weil wir der Meinung waren, dass das unsere Philosophie ist. Ja. Mhm. Da ist auch jeder anders. Ja. Oder manche haben vielleicht auch nicht das Glück, genügend Personal zu haben. Mhm. Das ist halt der große Unterschied.
Ja, stehen Sie gut da, wenn Sie, also offensichtlich, so einfach ist das ja nicht in auf dem Land dann so viele Leute zu finden, oder?
Ja, sind halt, unsere Kräfte sind halt jetzt jahrzehntelang auch schon bei uns im Dienst drin und das ist ein super Team und da bin ich auch ganz froh und dankbar für, weil heutzutage kann man ja nur noch mit den entsprechenden Fachkräften arbeiten. Wir haben auch 2 NAPAs im Team bei 2 Ärzten und dementsprechend da sehr viel Kompetenz auch beim Personal. Ohne das läuft das heutzutage gar nicht mehr. Dafür ist die Medizin im Jahr 2026 einfach zu komplex. Mhm.
Vielleicht letzte Frage. Ist das Honorar, das Apotheken bekommen bzw. bekommen sollen für manche der neuen Dienstleistungen eigentlich gerechtfertigt? Also bei der Videosprechstunde sollen es ja erstmal 30 Euro für die Vermittlung sein zum Beispiel. Oder ist das nur eine Neiddebatte, die nicht weiterhilft?
Das ist eine Debatte, die zwar theoretisch nicht weiterhilft, aber wenn ich für einen mittelalten Patienten von 18 bis 55 Jahren eine Quartalspauschale als Hausarzt für 3 Monate von 11,90 Euro bekomme, finde ich 30 Euro, ja, kann sich jetzt jeder denken, was er davon hält. Also ich finde, es steht in keinem positiven Verhältnis. Mhm.
Gut, das ist dann eher ein pessimistischer Ausblick, was die Honorierung, die Einzelhonorierung angeht. Ich meine, insgesamt ist ja der Fallwert deutlich höher als 11,90 Euro.
Ja, natürlich, weil wir uns ja auch die Arme und die Beine dafür ausraufen müssen.
Ja.
Und keine Ahnung, sich Leute dann die Chirotherapie am Rücken machen müssen. Da haben sie eine Ausbildung gemacht für 60.000 Euro und kriegen 7,41 Euro für den Rücken und 3,80 Euro fürs Gelenk. Oder ein Ultraschall für 7,50 Euro von der Schilddrüse. Sie müssen halt arbeiten wie ein Bekloppter. Ja. Oder sie fahren Hausbesuche für 40, 50 Euro. Ja, dadurch kommen ja diese Fallwerte zustande. Mhm. Oder sie haben relativ viele chronische Patienten oder geriatrische Patienten. Dann kriegen sie natürlich die geriatrischen Ziffern obendrauf. Aber der klassische Patient, 11,90 Euro, wenn der einmal mehr mit seiner Erkältung vorbeikommt und viel mehr gibt es dann da auch nicht. Ja.
Ja.
Und für 11,90 Euro kriegen wir noch nicht mal die größte Pizza irgendwo in einen normalen Pizzaladen gehen. Ja. Also das ist halt so wie die GOE aus dem Jahr 1988, ja, die von den Zahnärzten und so, ist ja zum Glück von 1992, aber da ist ja auch nie was angepasst worden. Also es ist schon, die Wertschätzung ist schon monetär durchaus zu hinterfragen, ob sie hoch genug ist.
So ist es. Aber das ist ein anderes Thema, das wollen wir jetzt nicht weiter ausführen.
Genau, hört nicht auf.
Herr Dr. Schulze, ich denke, wir haben das Thema sehr gut umrundet. Und ich denke, dass das nicht das letzte Mal ist, dass wir darüber gesprochen haben, zumindest mit Ihnen oder mit Ihren Kollegen. Da wird sich sicher noch einiges ergeben in den kommenden Monaten.
Ja, es wird noch einige Themen geben, über die man sprechen kann, ja.
Haben Sie vielen Dank für diesen offenen Gedankenaustausch über die Zusammenarbeit von Ärztinnen und Ärzten sowie Apothekerinnen und Apothekern unter der neuen Gesetzgebung. Manches muss ja erst noch mit der fehlenden Verordnung geklärt werden. Da kommt ja auch noch eine Rechtsverordnung vom BMG und vieles hängt ab von der Haltung der Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Ich fand es interessant zu hören, wie die Haltung bei Ihnen da in Winterburg und Umgebung, Kirn ist, glaube ich, eine Apotheke, das ist ja dann schon ein Stückchen weg, also wie das da läuft, war sehr spannend für mich. Alles Gute für Sie.
Ja, für Sie auch, ich danke Ihnen.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.